Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag. Preisträchtig geht es heute zu und damit sind erstmal drei Filme gemeint, die bei den renommierten europäischen Festivals in Cannes und Venedig die wichtigsten Preise bekommen haben im letzten Jahr und die jetzt bei uns in den Kinos sind. Das Ereignis, Ein Held und Abteil Nummer 6. Zu all diesen Filmen können Sie Interviews hören hier in Vollbild. Aber dann gab es da ja auch noch diese andere Preisverleihung in Los Angeles und die immer weiteren Wendungen zum Ohrfeigenskandal von Will Smith gegen Chris Rock. Es ist ein bisschen wie eine geschmacklose Reality-TV-Serie, die nicht aufhört und bei der fast alle eine schlechte Figur abgeben. Will Smith wegen der Tat selber, seinem Tanzen danach am Oscarabend und seinen halbherzigen Entschuldigungen. Und das Publikum im Saal und auch die Oscar Academy wegen des stillen Nichtstuns am Abend. Insofern wirkt auch die neue Meldung etwas schal, nämlich die, dass Will Smith seinen Rücktritt aus der Oscar Academy bekannt gegeben hat. Markus Schuler aus Los Angeles.
Der Präsident der Oscar Academy, David Rubin, sagte, man habe das Rücktrittsschreiben erhalten und akzeptiere es. Am 18. April treffe sich der Vorstand der Academy und werde dann weitere Entscheidungen beschließen. Zuvor hatte Smith eine Erklärung veröffentlicht. Darin schrieb er, dass er alle weiteren Konsequenzen akzeptieren werde, die der Vorstand für angemessen halte. Sein Verhalten am vergangenen Sonntag nannte er schockierend, schmerzhaft und unentschuldbar. Die Liste derjenigen, die er verletzt habe, sei lang und umfasse Chris Rock und dessen Familie. Er habe das Vertrauen der Academy missbraucht, so Smith weiter. Anderen Nominierten und Gewinnern habe er die Gelegenheit genommen, zu feiern und für ihre außergewöhnliche Arbeit gefeiert zu werden. Er sei untröstlich. Gestern war bekannt geworden, dass der Regisseur der TV-Show Will Packer verhindert hat, den Schauspieler gewaltsam von der Verleihung zu entfernen. Der Comedian Chris Rock, den Smith vor laufender Kamera geohrfeigt hatte, lehnt rechtliche Schritte gegen Smith ab.
Soweit Markus Schuler über die Rücktrittserklärung von Chris Rock aus der Oscar Academy. 5 Wochen nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine ist im Land sehr vieles zum Stillstand gekommen, darunter auch die Filmproduktion. Europäische Filmverbände haben nun Hilfsprogramme gestartet, um ukrainische Filmschaffende zu unterstützen. Christian Berndt über Künstlerhilfe in Zeiten des Krieges.
Menschen stehen auf der Straße, hören von überall Schüsse und wissen nicht, wohin sie sich retten sollen. Kriegsalltag in einer ukrainischen Stadt, gefilmt für die Weltöffentlichkeit. Die normale Filmproduktion ist gestoppt. Die Filmschaffenden dokumentieren jetzt das Grauen des Krieges. Aber sie nehmen, wie Regisseur Maxim Nakonetschny, auch Dinge auf, an die man im Krieg nicht als erstes denken würde.
For example, in Kiew, we are following the story of Kiev Zoo, how it goes through the war.
In Kiev haben wir gefilmt, wie sich das Kriegsgeschehen im Zoo ausgewirkt hat, so der junge Regisseur. Kurz vor Kriegsbeginn hatte er gerade sein Spielfilmdebüt fertiggestellt. Eine Soldatin kommt nach 2 Monaten Gefangenschaft wieder frei und stellt fest, dass sie durch die Vergewaltigung ihres Bewachers schwanger geworden ist. Der Film wurde vor dem russischen Angriff gedreht, aber er zeigt deutlich, wie präsent der Krieg in der Ukraine seit der Krim-Annexion 2014 bereits ist. Der Film war gerade fertig, als die russische Invasion begann. Zur Armee wurde Nakonetschny noch nicht eingezogen. Bei körperlichen Aktivitäten, meint Nakonetschny, wäre er ziemlich schlecht. Er könne als Filmemacher im Moment nützlicher sein. Aber er werde selbstverständlich zur Armee gehen, wenn er einberufen wird, sagt er. Für die ukrainischen Filmleute gibt es seit einiger Zeit Unterstützung aus anderen europäischen Ländern. Auch aus Deutschland kommt Hilfe in Form von Filmequipment und Schutzausrüstung. Filmverbände haben Spendenaktionen initiiert. Das Material wird in die Ukraine gefahren und dort auf Filmbüros verteilt. Die Organisation klappt gut, meint Nakonetschny. Er ist erschrocken darüber, wie der Krieg mittlerweile zur Routine wird.
It became our reality and being used to that is very scary, but yeah, it's essential to keep living.
Der Krieg ist jetzt unsere Realität, sagt Nakonetschny, und sich daran gewöhnt zu haben, sei beängstigend. Aber es sei essentiell, das Leben trotzdem weiterzuleben. Eine andere Hilfsaktion wurde jetzt gemeinsam von europäischen Filmverbänden gestartet, Aktorkita Aktori, eine digitale Plattform, auf der ukrainische Schauspielerinnen und Schauspieler ihr Profil einstellen können, um europaweit Arbeitsmöglichkeiten zu finden.
Dann muss man wissen, dass sozusagen für SchauspielerInnen ein ganz wesentlicher Punkt ja die Sichtbarkeit ist. Wenn also Künstler und Kulturschaffende, und das sind ja SchauspielerInnen, sich auf die Flucht begeben, dann ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt, dass sie natürlich die Hoffnung hegen, weiterhin auch ihren Beruf ausüben zu können. Und dafür ist die Sichtbarkeit wichtig. Und deshalb entstand diese Idee dieser Plattform.
Das Angebot richtet sich nicht nur an Geflüchtete, meint Bernhard F. Störkmann vom Bundesverband Schauspiel, sondern auch an Schauspieler, die noch in der Ukraine sind und vielleicht nur für ein bestimmtes Projekt das Land verlassen würden.
Wir wollen es vor allen Dingen als ein ganz starkes Signal der Solidarität und auch des Willkommens zeigen.
Mehr als 600 Schauspielerinnen haben sich sofort nach Start des Programms auf der Plattform registriert. Eine von ihnen ist Katharina Solonikova. Die 22-Jährige aus einem Vorort von Kiew hat von Aktorkita Aktori durch Schauspielkollegen erfahren. Seit dem 24. März ist sie in Wien. Sie wollte nicht weg, aber es wurde zu gefährlich.
I once want to end soon, but I will not return there soon.
Solonikova hofft, dass der Krieg bald endet, aber sie stellt sich darauf ein, lange Zeit in Wien zu bleiben und hier zu arbeiten, um ihre Familie versorgen zu können. Auf der Plattform haben sich auch auffällig viele junge Männer registriert, obwohl sie im Moment gar nicht ausreisen dürfen. Wie zum Beispiel der 24-jährige Tim Ustinov. Ustinov möchte Erfahrungen im Ausland sammeln und in einem internationalen Projekt arbeiten, zum Beispiel in einer Serie wie Dark, die ihn beeindruckt hat. Seine Freundin ist bereits nach Berlin geflohen, sie ist auch Schauspielerin. Ustinov geht erst nach dem Krieg.
Only after war will end with our victory.
Er glaubt, dass der Krieg bald vorbei ist und die Ukraine siegt. Seine letzte Filmrolle war ausgerechnet die eines Soldaten, der traumatisiert aus dem Krieg zurückgekehrt ist.
During my work on this character, it was difficult to me to understand his logic.
Ustinov hatte bei dieser Rolle Mühe, sich in die Figur hineinzudenken, aber seit Kriegsausbruch versteht er diesen Filmcharakter viel besser.
To be honest, it's a little bit scares me.
Und das ängstigt ihn ein bisschen. Durch Aktorkita Aktori können vielleicht tatsächlich viele ukrainische Schauspielerinnen Arbeit finden, angesichts des derzeitigen Produktionsbooms. Aber wann junge Schauspieler wie Tim Ustinov wieder die Ukraine verlassen können, um Erfahrungen im Ausland zu sammeln, das steht in den Sternen.
Christian Berndt über Hilfe für ukrainische Filmschaffende in Zeiten des Krieges. Abteil Nummer 6, das ist der zweite Spielfilm des finnischen Regisseurs Juho Kuusmanen. Und er hat in Cannes im letzten Jahr den großen Preis der Jury gewonnen. Außerdem ging der Film, der jetzt bei uns in den Kinos läuft, als finnischer Kandidat für die Oscars ins Rennen. Kuusmanen schickt in Abteil Nummer 6 zwei Außenseiter auf eine Zugreise, Laura und Jocha. Die eine ist finnische Archäologiestudentin, die von Moskau aus aufbricht, um im eisigen Murmansk am nördlichen Polarkreis berühmte Felsmalereien zu besichtigen. Und der andere ein lauter, trinkfester Bergarbeiter. Beide sitzen nun im Abteil Nummer 6.
Das war das erste Mal.
Nein.
Das heißt zum Beispiel auf Finnisch, ich liebe dich.
Heißt das bitte?
Ich habe mich vor einigen Wochen mit dem Regisseur Juho Kuusmanen zum Interview verabredet. Da war noch nichts zu erahnen vom Angriff Russlands auf die Ukraine. Und eigentlich spielt die Politik auch keine Rolle im Film. Und trotzdem habe ich den Regisseur dann vor ein paar Tagen noch einmal kontaktiert. Aber nacheinander. Erst einmal zum Interview, das ich mit ihm per Zoom geführt habe. Abteil Nummer 6 ist in gewisser Weise ein Roadmovie. Nicht im klassischen Sinne, dass Menschen womöglich im Sommer mit einem Auto unterwegs sind und viele Abenteuer erleben, sondern der Film spielt im Winter im beengten Abteil Nummer 6 eines Zuges. Was hat Sie an dieser Art Roadmovie interessiert?
Ja, yeah, it's definitely a road movie, but I think the main difference between a road movie.
Ja, es ist definitiv ein Road Movie. Aber ich glaube, der größte Unterschied zu einem Road Movie in einem Auto ist die Idee der Freiheit. Denn wenn du in einem Auto unterwegs bist, hast du alle Möglichkeiten. Jede Kreuzung eröffnet eine neue Möglichkeit und du kannst entscheiden, wo du langfahren möchtest. Ich glaube, Freiheit bedeutet, Optionen zu haben. Im Zug hast du diese Möglichkeit nicht. Der Zug fährt seinen vorgegebenen Weg und du kannst das nur so hinnehmen. Das ist der Unterschied. Für mich geht es in Abteil Nummer 6 um diese Idee der Akzeptanz.
Es ist eine sehr besondere Reise für die Protagonistin Laura. Laura ist eine finnische Studentin, die ihre russische Freundin in Moskau zurücklässt. Der Film beginnt mit einer Party in der Wohnung der Freundin. Die zitiert Marilyn Monroe mit den Worten: Nur Teile von uns werden jemals nur Teile von anderen berühren. Inwiefern ist dieses Zitat auch ein bisschen ein Leitmotiv für den Film?
It's not totally clear for me either.
Das ist mir selbst nicht ganz klar. Das Zitat stammt nicht aus dem Roman von Rosa Lixom, von dem der Film inspiriert ist. Aber als ich den Satz hörte, dachte ich sofort, dass es da eine Verbindung zum Inhalt des Films gibt. Es geht darum, dass wir nie die andere Person vollkommen verstehen können. Es gibt aber Menschen, die wir besser verstehen als andere. Und wir zeigen uns bei bestimmten Menschen anders als bei anderen. In dieser Hinsicht besteht eine Verbindung vom Zitat zum Film.
This is the connection between that quote and this film.
Es hängt ja auch ein bisschen von der Perspektive ab, wie man das Zitat einordnet. Nur Teile von uns werden jemals nur Teile von anderen berühren. Man kann entweder den Mangel beim Kontakt sehen oder man kann sagen, hey, es gibt Teile, die die andere Person berühren und das ist ein Geschenk. Ich frage mich, ob Laura in dieser Hinsicht im Laufe des Filmes auch einen Lernprozess durchmacht.
I think it's about like accepting the fact that only parts will ever touch only parts.
Ja, ich glaube, es geht darum zu akzeptieren, dass nur Teile von uns die andere Person berühren können. Und das ist genug. Denn wir können am Anfang des Films sehen, dass Lauras Beziehung mit Irina nicht sehr ausgeglichen ist. Laura ist unsicher. Sie versteckt sich. Sie begibt sich nicht wirklich in diese Beziehung, weil sie denkt, dass sie nicht genügen kann. Und als sie im Zug notgedrungen Zeit mit ihren Mitreisenden verbringt, sehen beide Stück für Stück Teile der Persönlichkeit des anderen aufblitzen. Laura öffnet sich und findet den Mut, sich zu öffnen. Beide zeigen Seiten, die sie sich vorher nicht getraut haben zu zeigen.
Lassen Sie uns noch ein bisschen über die Beziehung von Ljocha und Laura sprechen. Laura trifft ihn im Abteil. Ljocha ist ein junger, kahlköpfiger Russe, der 5 Minuten, nachdem Laura zugestiegen ist, anfängt, Alkohol zu trinken und anzügliche Bemerkungen zu machen. Er ist, man kann es sagen, ein ziemlicher Idiot am Anfang. Aber sie hocken nun einmal in diesem Abteil aufeinander und lernen sich langsam kennen. Was für eine Beziehung entwickelt sich da und was interessiert Sie an dieser Beziehung?
In the novel, the guy is around 50-year-old.
Im Roman ist der Mann ungefähr 50 und die finnische Studentin ist 22 und es ist eher eine Vater-Tochter-Beziehung. Aber schon da hat mich diese merkwürdige Verbindung dieser beiden Personen interessiert, die am Anfang so unterschiedlich erscheinen. Diese Verbindung zwischen zwei Fremden, die fast etwas wie eine Verwandtschaft ist. Obwohl Ljocha ein ziemlicher Idiot ist, gibt es gleich etwas sehr Vertrautes. Das war der Ausgangspunkt, auch wenn der Altersunterschied im Film jetzt nicht groß ist. Der Typ ist kein Vater mehr, sondern mehr ein nerviger kleiner Bruder.
Am Anfang ist Ljocha ein bisschen ein Stereotyp und er wird dann sehr schnell vielschichtig. Und das versteht auch Laura, dass auch er verschiedene Seiten hat und sehr menschlich ist. Was ich wirklich interessant finde, ist, wie sie diese Beziehung entwickeln, denn sie erzählen weniger über Dialoge als über die Körpersprache. Und es ist auch keine konventionelle Liebesgeschichte. Wie haben Sie diese Beziehung entwickelt?
I think the connection is really in the body language.
Ja, ich glaube, die Verbindung besteht wirklich in der Körpersprache. Unsere Kommunikation funktioniert ja jenseits von Worten. Komplexe Emotionen sind sehr schwer zu verbalisieren. Sprache ist daher eigentlich kein guter Weg, um zu kommunizieren. Wir haben uns bei den beiden immer zwei Katzen vorgestellt. Katzen, die versuchen, sich gegenseitig abzuchecken. Außerdem ist Lauras Russisch nicht perfekt. Das heißt, die Sprache ist auch in der Hinsicht schon nicht die beste Art und Weise, um zu kommunizieren. Die beiden reagieren und kommunizieren stattdessen eben sehr stark mit ihren Körpern.
Man sieht im Film Telefonzellen. Es könnte so ungefähr Anfang, Mitte der 90er Jahre spielen. Aber es gibt wenige Hinweise darauf, wann genau die Handlung spielt. Warum die Entscheidung dafür?
Der Roman spielt in den 80ern in der Sowjetunion. Und es geht viel um die Zeit und das Land und die Beziehung zwischen Finnland und der Sowjetunion. Ich wollte mich aber auf die beiden Figuren konzentrieren. Und ich dachte, wenn es in der Sowjetunion spielt, dann muss diese Zeit eine Rolle spielen. Als wir dann nach Drehorten gesucht haben, haben wir endgültig beschlossen, das Jahrzehnt zu ändern und es in den späten 90ern anzusiedeln. Zum einen war das einfacher, denn wir mussten keine sowjetischen Straßenansichten nachbauen, sondern konnten die Orte so nutzen, wie sie waren. Und der andere Grund war inhaltlicher Natur, denn wir wollten uns auf die fragile Verbindung zwischen zwei einsamen Personen fokussieren und die geopolitische Situation außen vor lassen. Und daher haben wir entschieden, das Jahr, in dem es spielt, nicht genau festzulegen.
So we decided we will never will pinpoint the year.
Es gibt aber trotzdem visuell die Patina eines post-sowjetischen Zuges. Man kann ihn förmlich riechen. Wir sind mit Laura in der schmutzigen Zugtoilette und können die Atmosphäre spüren. Wie wichtig war es Ihnen, dass wir als Publikum diesen sehr speziellen, naja, Charme des Zuges spüren können?
Yes, you can call it a charm.
Man kann es Charme nennen. Es war wirklich wichtig. Schon ganz am Anfang war mir klar, dass die Textur so sein soll, dass man den Zug fast riechen kann. Film ist für mich ein Gefühl. Es ist kein intellektuelles Statement oder Pamphlet. Deswegen ist es wichtig, so sinnlich wie möglich zu sein. Denn es hilft, die Umstände zu vermitteln, in denen unsere Figuren stecken.
Because I think it helps people to understand the circumstances that our characters are facing.
Soweit also der finnische Regisseur Juho Kuusmanen über seinen Film Abteil Nummer 6. Ein Interview, das ich, wie gesagt, vor dem Krieg in der Ukraine geführt habe. Und auch wenn Kuusmanen den politischen Kontext, wie er selber gesagt hat, außen vor lassen wollte, so habe ich in der letzten Woche doch nochmal nachgedacht, ob ich das Interview vor dem Hintergrund des Krieges nicht anders geführt hätte. Und ich habe ihm dann noch eine weitere Frage geschickt, die er mir dann beantwortet hat. Und zwar die Frage, ob die persönliche Beziehung, um die es im Film geht, vor dem Hintergrund des Krieges plötzlich doch politisch wird, da der eine ja Russe und die andere Finnin ist.
I think compartment number 6 has always been political. But more in the philosophical level.
Ich glaube, Abteil Nummer 6 war schon immer politisch, aber mehr auf eine philosophische als auf eine geopolitische Art und Weise. Im Film geht es um die Existenz und inwiefern sie von der Perspektive anderer Menschen abhängt. Ich glaube, niemand möchte nur als Repräsentant eines Landes gesehen werden. Und das ist auch bei den Figuren im Film so. Am Anfang sieht man die beiden als eine finnische Studentin und einen russischen Arbeiter. Und am Ende sehen sie den anderen und die andere als einen Menschen. Ohne Zuschreibungen wie Nationalität, Geschlecht oder soziale Schicht. Ich weiß nicht, wie sehr dieser schreckliche Krieg unsere Figuren überschattet, aber ich weiß, dass die Fähigkeit und der Wille, den anderen so komplex wie sich selbst zu sehen, gerade im Augenblick, unglaublich wichtig ist. Diese grausamen Taten fördern derzeit das Schwarz-Weiß-Denken. Aber das ist gefährlich. Dabei geht es nicht um Engstirnigkeit, sondern es ist eine Verweigerung zu denken. Hannah Arendt hat uns beigebracht, wohin das führt. Wir können nicht aufhören zu denken.
It's not just narrow-minded thinking, but it's actually a denial of thinking. And like Hannah Arendt has taught us, we know where it leads. We can't stop thinking.
Abteil Nummer 6, das ist der wirklich bezaubernde Film, der jetzt bei uns im Kino läuft. Er hat, wie erwähnt, in Cannes im letzten Jahr den großen Preis der Jury gewonnen. Geteilt hat er sich den Preis mit einem Film, um den es am Ende der Sendung geht, die iranische Gesellschaftskritik Ein Held vom zweifachen Oscar-Preisträger Asghar Farhadi. In ihrer Erzählung Das Ereignis hat die französische Autorin Annie Ernaux eine sehr persönliche Geschichte verarbeitet. Mit Anfang 20 wurde sie in den 1960er Jahren ungewollt schwanger und trieb heimlich ab. Die Regisseurin Audrey Devon hat aus dem Buch einen Spielfilm gemacht und dafür beim Filmfestival in Venedig im letzten Jahr den Goldenen Löwen gewonnen. Der Film erzählt von Anne, die kurz vor dem Abschluss ihres Literaturstudiums steht, als sie schwanger wird.
Nun, es gibt Mittel und Wege.
Das darfst du nicht sagen, nicht mal zum Spaß.
Sie will das Kind nicht bekommen, aber eine Abtreibung ist illegal. Und so begleiten wir Anne beim Kampf um eine Lösung gegen die Zeit und für ihre Selbstbestimmung. Ich habe mich mit der Regisseurin Audrey Devon unterhalten und sie hat zunächst von ihrer ersten Begegnung mit Annie Ernaux's Buch erzählt.
Da war vor allem ein ganz besonderer Moment. Ich habe viele Bücher von Annie Ernaux gelesen, aber das Ereignis erst sehr spät und kurz nachdem ich eine Abtreibung hinter mir hatte. Ich wollte etwas über dieses Thema lesen und jemand hatte mir das Buch empfohlen. Ich bemerkte, dass ich sehr wenig über illegale Abtreibungen wusste. Und mir wurde klar, was für ein Glück ich hatte und welch ein riesiger Unterschied medizinisch zwischen einer legalen und einer illegalen Abtreibung besteht. Außerdem war ich wütend, als ich mir vorstellte, dass man als Frau gezwungen war, einen solchen Weg gehen zu müssen. Und noch etwas anderes interessierte mich an dem Buch. Wie Annie Ernaux über die sexuelle Lust junger Frauen schreibt, aber auch wie sie davon schreibt, wie groß der Wunsch der jungen Frauen nach Bildung ist. Und mir gefällt an diesem Buch, dass es einen Weg zur Freiheit aufzeigt.
Das Buch spielt in den frühen 1960er Jahren. Annie Ernaux beschreibt viel im Buch, auch was die illegalen Abtreibungen angeht. Sie waren ja für den Film im Kontakt mit Annie Ernaux. Gab es denn zusätzliche Informationen, die sie beigesteuert hat?
Ich habe ihr anfangs meine filmische Adaption vorgestellt und gesagt, ich will, dass man eine Erfahrung durchlebt. Ich wollte sicherstellen, dass wir uns über die Grundidee dieser Verfilmung einig sind. Danach fragte ich sie nach der Bedeutung der Dinge, die im Off geschehen, die nicht im Buch stehen. Wir haben dann viel über den sozialen Kontext gesprochen, über die Angst und welche Rolle die Angst bei den illegalen Abtreibungen spielt, über das Verhältnis von Anne zu anderen jungen Frauen und ihren Eltern und der Scham. Diese Scham, die dazu führt, dass man nicht darüber redet, die das Schweigen provoziert.
Wenn Sie vom sozialen Kontext sprechen, den schaffen Sie im Film ja durch die Interaktion von Ihrer Protagonistin Anne mit ihrem sozialen Umkreis. Sie zeigen Männer, darunter auch die Ärzte, die nicht hilfreich sind. Ein Studienfreund, dem Anne sich anvertrauen will, versucht Sex mit ihr zu haben. Auch ihre engen Freundinnen trauen sich nicht wirklich, ihr zu helfen. Wie sind Sie vorgegangen, diesen sozialen Kontext mit Hilfe der Figuren zu schaffen?
Für mich besteht dieser soziale Kontext vor allem im Intimleben. Wenn ich sage, die Gesellschaft ist gegen die Abtreibung, dann ist das theoretisch. Wenn ich es darstelle und in Bezug auf die anderen zeige, dann kann man es nachempfinden. Die ganze Erfahrung des Films besteht darin, aus dieser theoretischen Blase auszubrechen und diesen Moment zu erleben, um auch körperlich zu empfinden, was diese Einsamkeit bedeutet. Dann gibt es Dinge, die mich interessierten, die auch im Buch waren. Wie der junge Mann, der versucht, mit ihr zu schlafen, nachdem er erfahren hat, dass sie schwanger ist. Er ist am Ende derjenige, der ihr hilft. Als ich darüber nachdachte, fand ich, dass es sich um genau dieselben Prinzipien handelt wie bei der Resistance während des Krieges. Alle haben Angst. Sehr wenige Menschen sind Helden. Aber einige lehnen sich gegen das Gesetz auf und gehen Risiken ein. Jean, der junge Mann, von dem ich gerade sprach, ist die Figur, die sich zusammen mit meiner Filmheldin am meisten verändert. Es gibt zwei Ärzte. Einer ist unangenehm. Der andere traut sich nicht, ihr zu helfen, aber er versteht, worum es geht. Ich wollte mit all diesen verschiedenen Aspekten der Wirklichkeit fair umgehen.
Diese Realität beinhaltet ja eben auch, dass Anne versucht, andere illegale Lösungen zu finden. Einige davon sind ziemlich brutal. Wie sehr sollte das Publikum diese Brutalität zu spüren bekommen und wo zogen Sie die Grenze des optisch Zumutbaren?
So habe ich mir die Frage nicht gestellt. Ich möchte den Blick dieser jungen Frau einnehmen und sage mir, ich zeige, was sie sieht. So weiß ich, dass es Dinge gibt, die ich nicht sehen möchte, die ich aber dennoch sehen muss. Es gab für diese verschiedenen Schlüsselszenen im Film unterschiedliche Längen. Zu kurz sind sie zu theoretisch und zu lang wirken sie nur als Provokation. Daher versuchte ich, wahrhaftig zu bleiben. Das war meine Absicht.
Sie sprechen von der Dauer einer Einstellung. Nun spielt Zeit ja auch bei einer Schwangerschaft und einem Schwangerschaftsabbruch eine wichtige Rolle. Sie spielen im Film mit der Zeit, mit den Schwangerschaftswochen. Wie wichtig war das beim Strukturieren des Films?
Es gibt einen Satz im Buch, der mich auf diese Idee brachte. Annie Ernaux schreibt, die Zeit hatte aufgehört, eine Aufeinanderfolge von Tagen zu sein, die man ausfüllen musste. In mir wuchs langsam etwas Unförmiges heran. Für mich ist dieser Satz ebenso ein Thriller wie ein Horrorfilm. Es verbindet den Körper mit der Zeit und der Spannung. Das wollte ich darstellen. Und auch, dass man dieses Verhältnis zur Zeit spürt, so wie sie Annie Ernaux beschreibt, wie eine Zeit, die den Körper verändert. Wir sprachen schon darüber, der Film spielt 1963 in Frankreich und es gibt Bezüge zur Ära, aber es ist alles andere als ein Historienfilm. Wie haben Sie diese Balance austariert, dass er in einer historischen Epoche verankert ist und gleichzeitig eine gewisse visuelle Zeitlosigkeit hat?
Ich wollte niemals eine Realität erschaffen, die bewusst anachronistisch ist. Aber ich wollte auch nicht die 60er Jahre als nostalgische Ära der Schönheit wieder erschaffen. Ich überlegte, wie wäre es, wenn man sich Schritt für Schritt innerhalb der 60er Jahre so fortbewegte, als würden sie heute stattfinden. Also die Art und Weise, wie man den Körper betrachtet, die Farben, die Farbkalibrierung. Es geht um das Schwingen des Augenblicks. Eine Rekonstruktion hingegen erschafft nur eine Vergangenheit. Ich dachte daran, dass die Realität dieser jungen Frau im Frankreich der 1960er Jahre die alltägliche Realität vieler junger Frauen an verschiedenen Orten der Welt heute ist. Daher wollte ich diese Brücke bauen, damit man die Handlung des Films nicht wie etwas Gestriges empfindet, sondern als etwas, das leider auch in der heutigen Zeit noch aktuell bleibt.
Es gibt diese Zeitlosigkeit und gleichzeitig dachte ich auch daran, es sind ja historisch die Jahre vor der 68er-Bewegung, also auch vor der sexuellen Befreiung. Wie wichtig war es Ihnen, einen Blick auf den Anfang der 60er Jahre zu werfen, um vielleicht auch besser die folgende 68er-Bewegung zu verstehen?
Ich dachte wirklich darüber nach, wie frustriert die Protagonisten sind. Ich fragte mich, was es bedeutet, 20 Jahre alt zu sein. Es ist Frühling, die Sonne scheint und die Lust ist einfach präsent. Man tanzt, man kommt sich sozial näher, aber man darf nichts machen. Und da spielt das Verbotene eine Rolle. Das ist eine faszinierende Epoche, weil die Lust so präsent ist und weil sie mit der Frustration spielt.
Es ist auch eine Periode passionnante, weil sie mit der Frustration spielt, weil sie mit der Frustration spielt.
Die Kameraarbeit ist in diesem Zusammenhang außerordentlich wichtig, denn wir sind die ganze Zeit bei Anne dabei. Wir fühlen ihre Anspannung, den Druck und auch ihre Sehnsucht nach Lust und Freiheit. Wie haben Sie das mit Ihrem Kameramann Laurent Tanguy erarbeitet?
Laurent Tanguy, mein Chefkameramann, ist einer meiner besten Freunde. Das schafft schon eine große Nähe. Zuerst bat ich ihn, gemeinsam mit der Hauptdarstellerin Anna-Maria Bartholomei eine Choreografie zu entwickeln, als wären sie eins. Ich wollte die Kamera nicht spüren. Danach arbeiteten wir lange daran, wie man diese Einsamkeit in Bilder übersetzen kann. Zu Beginn arbeiten wir mit etwas weiteren Einstellungen. Anna-Maria ist inmitten der anderen und langsam, wenn sie sich mehr in Richtung des Unbekannten bewegt, sitzt ihr die Kamera im Rücken. Sie weiß nicht, was sich hinter ihr befindet. So erlebt man diese Einsamkeit mit. Je länger die Geschichte andauert, desto näher kommen wir ihr und sie ist im Bildrahmen gefangen. Wir wollten alles, was man innerhalb dieses Bildrahmens sieht, als narratives Stilmittel einsetzen.
Der Film ist nun in der Welt. Er hat in Venedig im letzten Jahr den Goldenen Löwen gewonnen und sehr viele gute Kritiken bekommen. Wie wichtig war Ihnen aber die Meinung von Annie Ernaux?
Es gibt zwei Vorführungen, an die ich mich immer erinnern werde. Die für Annie Ernaux und die in Venedig. Bei Annie Ernaux hatte ich eine doppelte Verantwortung. Ich verfilme die Geschichte einer Autorin, die ich liebe. Ich verfilme aber auch die wahre Geschichte einer Frau, die das erlebt hat. Sie wird also mein Werk mit dem Blick des Erlebten hinterfragen, aber auch mit dem Blick der Schreibenden. Und mein größter Wunsch bestand darin, dass mein Film eine Weiterführung ihres Buches wird. Das war entscheidend. Sie guckte dann den Film und danach schaute sie mich an und meinte, es stimmt.
Das sagt die französische Regisseurin Audrey Devon. Ihr Film Das Ereignis ist jetzt bei uns in den Kinos zu sehen. Der französische Regisseur Jacques Audiard hat sich mit Spielfilmen wie Ein Prophet, The Sister Brothers oder Dämonen und Wunder als Genre-Regisseur etabliert. Seine Filme sind meist hart im Ton und schonungslos gegenüber den Figuren.
Mit seinem neuen Film, Wo in Paris die Sonne aufgeht, der Donnerstag in unsere Kinos kommt, da schlägt Audiard einen ganz anderen Ton an. Welchen, das bespreche ich mit meinem Kollegen Patrick Wilinski, der Audiard getroffen hat. Patrick, was unterscheidet denn diesen Film vom sonst so ernsten Audiard?
Ja, man muss sagen, dass Audiard sich häufig auch mit gegenwärtigen Stoffen auseinandergesetzt hat, aber meistens geht es ja schon, du hast es erwähnt, dann in so Milieus wie das Gefängnis oder den Banlieue-Gangsterkrieg. Und hier schaut er aber ganz gewöhnlichen, so Mit-30-Jährigen beim Leben in Paris zu. Es sind drei Frauen und ein Mann. Da ist die chinesischstämmige Emily, die sich mit Gelegenheitsjobs herumschlägt, obwohl sie top ausgebildet ist. Da ist Amber Sweet, ein Camgirl, das besonders mit ihren erotischen Diensten bei den Studenten beliebt ist. Da ist Camille, ein Lehrer, der komplett desillusioniert ist mit dem französischen Schulsystem, sich keine Wohnung leisten kann und sich so in Frauenabenteuer flüchtet. Und dann ist da schließlich Nora, die mit Mitte 30 ihr Jurastudium wieder aufnimmt an der Uni und auch dort mit ihrem vergleichsweise hohen Alter konfrontiert wird.
Bist du im zweiten Jahr?
Ja.
Wie alt bist du?
32.
Das heißt 33. Du hast dir also ein bisschen Zeit gelassen, verstehe.
Nein, ich nehme mein Studium wieder auf. Das erste Jahr wurde mir anerkannt.
Schon klar. Du hast die Gehirn großgezogen, dein Mann hat sich verdrückt und du gehst wieder an die Uni.
Und alle diese Figuren eint, dass sie auf der Suche sind. Sie driften so durch den Alltag und Audiard begleitet sie, wie sie versuchen, diese Leere in ihrem Leben irgendwie mit einer Art von Identität, mit einer Art von Wahrheit zu füllen.
Audiard, dem haben hier mehrere Comics als Vorlage gedient, und zwar des amerikanischen Zeichners Adrian Toman. Welche Rolle spielt es denn bei der Verfilmung?
Ja, man muss sagen, dass er den ganzen Beat und den Tonfall dieser Graphic Novel Kurzgeschichten gut zusammengefasst hat. Ich habe hier mal einen dieser Bände mitgebracht, ist auch auf Deutsch erschienen, Eindringlinge im Reproduktverlag. Da ist zum Beispiel die ganze Episode von Amber Sweet, diesem Camgirl, drin, und man sieht schon an den Zeichnungen, dass das sehr französisch ist. Menschen, die in Cafés sind, miteinander sprechen, es wird Wein getrunken. Und als ich Audiard danach gefragt habe, warum gerade diese Comics ihn inspiriert haben, hat er mir Folgendes gesagt.
J'aurais jamais eu l'idée du personnage de la...
Also, Audiard sagt, dass er durch die Graphic Novels von Toman in Lebenswelten von Figuren geworfen wurde, die er so gar nicht kannte. Also das Leben einer jungen Asiatin im heutigen Frankreich, das kennt er gar nicht. Das hat ihn sehr gereizt. Außerdem sind die Figuren voller Realität und immer auf der Suche nach etwas, was ihn wiederum sehr an die Filme von Eric Rohmer erinnert haben soll, seinem großen Vorbild, einem auch Moralisten des Kinos. Und ich finde, wenn man sich den Film ansieht, dann stimmt das, dass er dabei zusieht, wie diese Menschen auch etwas über sich lernen, denen er da folgt. Und das erinnert in der Tat an die Filme von Eric Rohmer.
Versteht Audiard denn den Film selber auch als Generationenporträt?
Ja, definitiv. Er selber sieht es sogar als eine Art Bildungsroman dieser Generation. Vor allem, weil er selber dieser Generation nicht angehört, wie er mir erzählt hat.
Quand les relations amoureuses aient changé, oui, ça c'était par rapport à ce que moi j'ai connu quand j'avais l'âge de...
Also für Audiard war das Leben dieser 30-Jährigen sehr interessant, weil das sehr intelligente, gut ausgebildete Menschen sind, die aber mehr vom Leben erwarten und deshalb so eine Unzufriedenheit in sich tragen. Das kennzeichnet diese Generation. Diese Menschen sind mit Arbeitsplatz und Wohnungssuche beschäftigt, obwohl sie zu etwas Größerem bestimmt sind. Und deshalb ziehen sie sich auch aus ihrem Alltag zurück. Sie engagieren sich nicht familiär, sie engagieren sich nicht politisch, sondern warten und beobachten eher. Doch aus ihren Enttäuschungen kommen sie, zumindest einige in seinem Film, auch etwas klüger hervor, sagt Audiard. Und das gelingt ihm, wie ich finde, sehr gut, weil er da komplett eintaucht in diese Lebenswelt der 30-Jährigen. Es geht um Online-Dating, aber auch um angepasste Lebensentwürfe. Also Camille, der Lehrer, er hat eine kleine Schwester, die möchte Stand-up-Comedian werden. Und er als Lehrer fragt sich dann irgendwie, wenn er das Engagement seiner Schwester sieht, wow, das hätte ich auch machen können. Ich hätte machen können, was mir Spaß macht und nicht einfach Lehrer werden, weil das ein guter Job angeblich ist. Und wie diese anderen Lebensentwürfe auch wichtig werden für die Menschen, ist auch Teil dieses Films.
Im Original heißt der Film ja Les Olympiades. Das ist ein Teil des 13. Pariser Arrondissements. Wie wichtig ist denn dieser Ort für den Film?
Ja, das stimmt. Die Les Olympiades, also dieses Viertel im Viertel, wenn man so möchte, diese Hochhaussiedlung im 13. Arrondissement, das ist ein Ort, der den Film sehr stark prägt und auch ein Ort, den Audiard autobiografisch ganz gut kennt.
Le 13e Arrondissement, parce que d'abord, c'est un arrondissement que je connais bien, j'y ai vécu très longtemps.
Also, Audiard sagt, dass er über 10 Jahre im 13. Arrondissement gelebt hat und was ihm da so gut gefallen hat, ist, dass dieser Ort eine sehr starke chinesische Einwanderung erlebt hat. Die Franzosen nennen es auch Quartier Asiatique. Und ihn reizte aber auch die Architektur des gesamten Viertels, weil es eine gute Mischung gibt zwischen der Architektur des frühen 20. Jahrhunderts, aber auch gepaart mit sehr modernen architektonischen Ideen. Gerade diese Hochhausgegend Les Olympiades ist entstanden, auch aus urbanen Planungsvorstellungen eines Le Corbusier. Und ich finde schon, dass das den Film prägt, weil dann wird das alles auch sehr grafisch. Das sind so Häuserschluchten, die sehr schön auch in diesem Film aussehen. Und manchmal kommt man sich dann vor eher wie in Hongkong und weniger wie in Paris. Das ist ihm hier sehr gut gelungen.
Dazu muss man auch noch sagen, dass der Film in Schwarz-Weiß gedreht ist. Audiard hat sich dafür entschieden. Warum eigentlich?
Ja, auch das eine Entscheidung, die der Ort für ihn getroffen hat, wie Audiard betont.
Et après le noir et blanc.
Also es war die Architektur der Olympiade, die ihm so grafisch und architektonisch präzise vorkam, sagt Audiard. Das Schwarz-Weiß war nur eine folgerichtige Entscheidung. Das betont nicht nur die Modernität dieses Ortes, sondern auch die Modernität des gegenwärtigen Lebens seiner Figuren. Und da muss man ja wirklich zustimmen, denn diese poetische Ästhetik dieser Schwarz-Weiß-Bilder, die er hier findet, die passt wunderbar auch in ein Paris, ohne gleich so diese Postkarten-Klischeebilder zu erzeugen dieser Stadt und erinnert dann vielleicht auch so ein bisschen geistesverwandt an das, was Woody Allen mit New York in Manhattan gemacht hat.
Soweit also Patrick Wilinski über Jacques Audiards neuen Film Wo in Paris die Sonne aufgeht, und der kommt am Donnerstag in die Kinos. Im Berliner Arsenalkino gibt es in den nächsten Wochen die Gelegenheit, einen Star mit zwei Karrieren näher kennenzulernen. Seit gestern läuft eine Werkschau mit Filmen von und mit Mathieu Amalric. Hierzulande kennt man Amalric vor allem als Schauspieler aus Filmen wie Schmetterling und Taucherglocke oder als Bond-Bösewicht in Ein Quantum Trost. Bei der Werkschau sind nun auch die Regiearbeiten des Franzosen zu sehen. Heute Abend präsentiert der 56-Jährige in Berlin seinen frühen Spielfilm Le Stade de Wimbledon. Jörg Taschmann hat vorab mit Mathieu Amalric gesprochen und stellt ihn vor.
Als Schauspieler ist Mathieu Amalric äußerst vielseitig. Er kann ebenso überzeugend einen arbeitslosen und depressiven Familienvater spielen, im Ensemblefilm Ein Becken voller Männer, einen hinkenden Sprengstoffexperten in Steven Spielbergs München oder den größenwahnsinnigen Bond-Schurken Green. Amalrics Eltern waren beide Journalisten bei Le Monde. Als Kind und Jugendlicher lebte er einige Jahre in Washington und Moskau. Dort lernten die Amalrics den georgischen Regisseur Ota Josseliani kennen, der später nach Paris emigrierte und dem 17-jährigen Mathieu eine kleine Rolle in seinem ersten Film im Westen, Die Günstlinge des Mondes, anbot. Dabei war der junge Amalric vor allem davon beeindruckt, wie Josseliani Regie führte, streng und mit einer Trillerpfeife. Lachend erzählt er, dass man als Schauspieler nicht viel am Set von Ota Josseliani zu melden hatte. Daher wollte er lieber Regisseur werden. Und so bezeichnet Mathieu Amalric seine beginnende Schauspielkarriere ab Mitte der 1990er Jahre auch als einen Zufall.
Ich habe nie gelernt zu spielen. Mein Leben war zunächst das eines Technikers, eines Praktikanten, eines Assistenten des Schnittmeisters. Ich habe alle Jobs im Kino übernommen, um eigene Filme zu drehen. Und es ist Arnaud Desplechin, der mich als Schauspieler erfunden hat. Und weil er ein großer Cineast ist, glaubten die Leute, ich sei ein guter Schauspieler. Und seitdem geht das weiter. Heute finde ich es faszinierend, als Regisseur zu wissen, wie man mit den Schauspielern spricht. Es ist schön, beides zu machen.
Auch als Regisseur kann man Mathieu Amalric kaum einordnen. Sein neuester Film, Für immer und ewig, ist ein verschachteltes Melodrama mit Vicky Krieps in der Hauptrolle, die als Mutter und Ehefrau eines Tages einfach ihre Familie verlässt, aber noch immer mit ihren Kindern und ihrem Mann kommunizieren kann. Da vermischen sich Fantasy, Märchen und Drama in einem Film. In Das blaue Zimmer, einem raffinierten Liebesthriller um ein Liebespaar und einen toten Ehemann, ist es vor allem originell, wie nicht linear Mathieu Amalric diese Geschichte aus ungewöhnlichen Kameraperspektiven erzählt. Mit Barbara, über die in Frankreich populäre Chansonsängerin, drehte Amalric dann ein etwas anderes Biopic, wie er erklärt.
Mit meinem Drehbuchautor Philippe Difolco sagte ich mir, was an einem Biopic spannend ist. dass man das Leben der Menschen einfach nicht kennt. Von diesem Punkt an wird es interessant. Es gibt bei diesem Genre diese Krankheit, sich immer an Rosebud zu versuchen, weil man Citizen Kane von Orson Welles falsch verstanden hat. Man glaubt dann, man müsse das Leben eines Menschen auf eine einzige Erklärung, eine Sache reduzieren, die auf ein Kindheitstrauma zurückzuführen sei. Dann ist alles geklärt und man liefert den Leuten noch eine Message hinzu. Aber das Leben eines Menschen dazu zu verwenden, eine Message anzubieten, ist doch eher die Rolle der Religion und nicht die des Kinos.
C'est plutôt la fonction de la religion, on va dire. Peut-être pas du cinéma.
In Deutschland sind die meisten der 8 Filme, bei denen Amalric Regie führte, nie ins Kino gekommen. Auch als Schauspieler kennt man ihn hierzulande eher aus den Filmen, die er mit amerikanischen Regisseuren wie Steven Spielberg mit München oder Julian Schnabel mit Schmetterling und Taucherglocke gedreht hat. Natürlich ist seine Rolle als Mr. Green im Bond-Film Ein Quantum Trost seine bisher populärste Rolle. Mit dem Versuch einer Hollywood-Karriere hätten diese und weitere englischsprachige Arbeiten aber nichts zu tun, präzisiert Mathieu Amalric.
C'est pas du tout des films américains, c'est-à-dire c'est le film tourné en Europe de Spielberg.
Das sind überhaupt keine amerikanischen Filme, sondern ein Film von Spielberg, den er in Europa dreht, über eine europäische Geschichte, bei der er auch auf der Suche nach seinen Wurzeln ist. Und Julian Schnabel will seinen Film auf Französisch drehen, in Frankreich, wo diese Geschichte auch passiert ist. James Bond ist Engländer und solch ein Film ist schon mal komisch. Ein Maskenspiel, ein Kinderspiel. Es geht aber auch immer um die Bewunderung für Filmemacher. Wes Anderson bei der Arbeit zu beobachten, das ist einfach nur wow.
Wes Anderson, le voir travailler, wow, voilà.
Eine weitere Leidenschaft von Mathieu Amalric ist die Musik. Er lebt seit Jahren mit der Sopranistin Barbara Hannigan zusammen. Und er dreht dokumentarische Porträts, sowie über den amerikanischen Musiker und Komponisten John Zorn. So ganz alleine filmisch zu arbeiten, erfülle ihn besonders, sagt Amalric, der im Interview eher ein Gespräch führt, Bücher in die Kamera hält, die er gerade liest, und mir mit auf den Weg gibt, einfach einmal seine sehr persönlichen Dokumentationen über andere Künstler auf YouTube anzuschauen.
Jörg Taschmann über den Schauspieler und Regisseur Mathieu Amalric. Ihm ist im Berliner Arsenalkino bis zum 19. April eine Werkschau gewidmet. Ich hatte es am Anfang der Sendung erwähnt, in Cannes ging im letzten Jahr der große Preis der Jury gleich an 2 Filme, an Abteil Nummer 6 und an A Hero. Beide sind jetzt zeitgleich ins Kino gekommen. Und um A Hero, ein Held, geht es jetzt hier in der Sendung. Den neuen Film von Asghar Farhadi, den iranischen Regisseur, der für seine beiden Filme Nada und Simin und The Salesman schon 2 Oscars gewonnen hat. Und auch der neue Film ging in diesem Jahr für einen Oscar ins Rennen. In Ein Held, die verlorene Ehre des Herrn Soltani, schaut Farhadi auf einen Mann, der im Gefängnis sitzt, weil er einem Gläubiger geliehenes Geld nicht zurückzahlen kann. Als seine Freundin eine Tasche mit Goldmünzen findet, hofft der Protagonist, Rahim, damit seine Schulden bezahlen zu können. Er beschließt dann aber doch, die Handtasche zurückzugeben. Die Medien entdecken die Geschichte und feiern ihn als Held. Aber bald setzen in seinem Umfeld erste Zweifel ein. Basiert diese Heldentat tatsächlich auf reinem Zufall oder hat Rahim das alles so geplant? In immer verschiedenen Wendungen erzählt ein Held von einem Mann, der um seine Ehre kämpft. Ich konnte mich mit Asghar Farhadi über den Film unterhalten in Cannes im letzten Sommer. Asghar Farhadi, Ihr Film beginnt und endet an einer bedeutenden archäologischen Stätte im Iran, Naqsh-e-Rostam. Hier befinden sich unter anderem 4 Gräber achämenidischer Großkönige, darunter das Grab von Xerxes. Xerxes Name bedeutet herrschend über Helden. Wie ist das iranische Verhältnis zu Helden und wie hat es sich vielleicht über die Zeit verändert?
Ein großer Dramatiker aus Ihrem Land, Bertolt Brecht, hat sich mit dieser Frage beschäftigt und sehr schön darüber geschrieben. In Leben des Galilei spricht er über die Menschen, die keine Helden haben und Menschen, die Helden brauchen. Und das trifft auch auf den Iran zu.
In früheren Zeiten wurde für Helden ein Denkmal aus Stein geschaffen. Wo werden heute Helden und Heldinnen geehrt? Welche Rolle spielen die sozialen Medien in diesem Zusammenhang?
Es gibt wohl niemanden, der das alleine entscheidet. Es ist ein Prozess, bei dem plötzlich ein Mensch, der etwas getan hat, aus seinem Alltag herausgenommen wird und ein heroisches Image verpasst bekommt. Dieses heroische Image wird von den Menschen um ihn oder sie herum kreiert, von der Community, den Medien und von den sozialen Medien. Und das Rampenlicht, in das er gestellt wird, gibt ihm oder ihr diesen neuen Status.
Rahims Verbrechen ist kein großes. Er kommt jedoch dafür ins Gefängnis. Sein Strafmaß wiederum scheint verhandelbar zu sein, nachdem er die Handtasche zurückgegeben hat. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass er entlassen wird. Welche Rolle spielt Moral im Justizsystem?
Nun, das Justizsystem basiert auf der Vereinbarung, die zwei Menschen in Zusammenhang mit dem Kredit getroffen haben. Sie haben einen Vertrag unterschrieben oder eine mündliche Übereinkunft getroffen. Und entsprechend kann Rahim verurteilt oder auch entlassen werden, wenn man sich einigt. Das ist tatsächlich legal. Das ist keine wirkliche moralische Frage und auch die Aufmerksamkeit der Medien kann einen Einfluss auf den Fall haben. Dadurch, dass jemand im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, kann es leichter werden, die Strafe zu verringern oder das Problem zu lösen.
Es geht ja auch um den Kampf des Einzelnen gegen die Gesellschaft und den gesellschaftlichen Druck. Ein Thema, das auch Henrik Ibsen in seinen Dramen immer wieder beschäftigt hat. Wie hat sie das Theater von Henrik Ibsen beeinflusst?
Ich verehre Ibsen sehr. Dramen wie Ein Volksfeind, Hedda Gabler oder Nora oder Ein Puppenheim. Diese Stücke haben mich sehr beeinflusst, besonders dieses Thema des Individuums und des gesellschaftlichen Drucks, dieser Kampf des Einzelnen gegen die Gesellschaft. Ich halte Ein Volksfeind für extrem modern und das Stück scheint unsere heutige Zeit sehr genau zu beschreiben. Also ja, das sind wichtige Quellen der Inspiration für mich.
Bei Ibsen gibt es auch das Prinzip der Ungewissheit, bei dem die Gedanken der Charaktere nicht so exponiert und auch nicht so eindeutig sind, sodass das Publikum eigene Interpretationen entwickeln muss. Wie findet sich auch diese Idee bei Ihnen wieder?
Ich zeige eine Person oder ein Thema von verschiedenen Seiten. Und das macht es für das Publikum etwas schwieriger, sofort zu entscheiden, was du selber von einer Person hältst und wie du sie beurteilst. Vielleicht hat das Kino uns dazu erzogen, schnell zu urteilen. Ich will das nicht. Ich will Dinge offen lassen und dem Publikum sagen, es ist nicht so einfach, jemanden zu beurteilen. Man muss auch die Widersprüche bei einer Person sehen.
Es gab in der letzten Zeit einige iranische Filme, die im Gefängnis spielen. Ballade von einer weißen Kuh zum Beispiel, Mohammed Rasulovs Doch das Böse gibt es nicht und nun Ihr Film. Woher kommt dieses Interesse am Gefängnis?
Ich habe die Filme nicht gesehen, die Sie erwähnen, aber es ist natürlich eine interessante dramatische Wendung, wenn jemand der Freiheit beraubt wird. Das schafft Spannung und man kann interessante Geschichten erzählen. Allerdings weiß ich auch nicht, wie viel Prozent der iranischen Produktionen dieses Thema wirklich aufgreifen.
Das sagt der iranische Regisseur Ashghar Farhadi, der Regisseur von Ein Held, die verlorene Ehre des Herrn Soltani, ein Film, der jetzt bei uns im Kino zu sehen ist.
Top 5.
Der russische Regisseur Andrei Tarkowski zählt neben Ingmar Bergman, Luis Buñuel und Federico Fellini zu den wichtigsten Filmemachern der 60er, 70er und 80er Jahre. Ein kritischer Geist, der die Sowjetunion nicht im Herzen trug und in seiner Heimat nie wohl gelitten war. In seinen veröffentlichten Tagebüchern schrieb Tarkowski: Das Filmschaffen ist bei uns natürlich in jämmerlichem Zustand. Der Staat profitiert von seiner Rolle als Geldgeber, um auf unseren Projekten herumzutrampeln und sich an trüber, mittelmäßiger und demagogischer Kost zu überfressen. Soweit Tarkowski. Von Demagogie ist in seinen Werken nichts zu finden. Tarkowskis Debüt Iwans Kindheit zählt zu den wichtigsten Antikriegsfilmen und hat auch in heutigen Tagen seine Bedeutung nicht verloren. Hartwig Tegler würdigt den großen Regisseur, der am Montag 90 Jahre alt geworden wäre.
Lust auf einen Film?
Das ist meine Vorstellung, mit filmkünstlerischen Mitteln einen Abdruck der menschlichen Seele, einer einmaligen menschlichen Erfahrung erreichen zu können, keinesfalls nur eine Ausgeburt müßiger Gedanken, sondern unbestreitbare Realität ist.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. Opfer. 1986.
Alexander, auf einer einsamen Insel lebend, bietet sich angesichts einer atomaren Katastrophe Gott als Opfer an.
Ich werde stumm. Ich werde nie mehr mit jemandem sprechen. Wenn du nur machst, dass alles wieder so wird wie zuvor.
Tarkowskis Film Opfer konterkariert den Materialismus der äußeren Welt mit einer Gegenwelt des Glaubens. Diese Ästhetik passte nicht zum sozialistischen Realismus, der offiziellen Kunstdoktrin der UdSSR. Und dann noch das religiöse, symbolische, philosophisch rätselhafte, die Logik des Traums und die Idee, dass der Künstler als Individuum etwas erschafft, nicht das Kollektiv, nicht die Partei. So hatte der Filmemacher immer wieder Probleme in seiner sowjetischen Heimat. Opfer, Tarkowskis letzter Film, entstand in Schweden. In der UdSSR konnte er nicht gedreht werden.
Platz 4. Stalker, 1979.
In einem evakuierten Gebiet, das als Zone bezeichnet wird, geschehen unerklärliche Dinge. Der Stalker, der ortskundige Pfadfinder, bringt illegal einen Professor und einen Schriftsteller in die Zone, da wo die Wünsche des Menschen in Erfüllung gehen sollen. Tarkowski führt die filmische Reise, die die Figuren im Äußeren unternehmen, in deren Innenwelt und vermittelt seine Reflexion über das Leben selbst, wie der Regisseur sagte. Natur, Gesellschaft, Geschichte, Hoffnung, Glauben und Nicht-Glauben berühren sich in schwer zu entschlüsselnden, aber soghaften Bildern.
Weißt du, Chris, wie widersinnig es auch ist? Aber ich muss es tun, weil ich Angst habe, dass sie hier reinkommen.
Platz 3, Solaris, 1972.
Ich fürchte mich.
Was sind die Erinnerungen eines Menschen? Inwieweit zwingen sie ihn in ein Lebenskonzept, dem er nicht mehr entkommen kann? Wie könnte eine Erlösung entstehen? Der Psychologe Chris in der Raumstation, die über dem Planeten Solaris und seinem Ozean schwebt. Er trifft seine tote Frau. Sie ist einer der Gäste, wie die Raumfahrer ihre Erinnerungen nennen, die sich hier materialisieren.
Da der Ozean die Gäste aus uns extrahiert, während wir schlafen, hat es vielleicht Sinn, ihm unsere Tagesgedanken zu übermitteln. Vielleicht begreift er dann und befreit uns von diesen Erscheinungen.
Tarkowski erzählt von der Unfähigkeit des Menschen, frei zu werden von der Last, die er in sich, mit sich schleppt. Aber solche Deutungen in solch banaler Einfachheit können einem Tarkowski-Film natürlich nichts anhaben. Sie prallen ab, auch von der visuellen Wucht von Solaris, und lassen uns klein und verschüchtert zurück.
Platz 2, Andrei Rubljow, 1962 bis 1966.
Ich kann das alles nicht malen, es wirkt mich. Versteh mich doch.
Künstlerporträt aus dem kriegerischen russischen Mittelalter, 14. und 15. Jahrhundert.
Ich bin ebenso. Ich habe es nicht verstanden, die Reinheit in mir zu erhalten.
Der Ikonenmaler Rubljow zweifelt an seiner Kunst und an seinem Glauben, als er die Vergewaltigung einer Frau bei einem Tatarenüberfall nur verhindern kann, indem er den Angreifer erschlägt, verliert er jeden Halt in seiner Welt. Unvergesslich die Sequenz, wenn der unerfahrene Glockengießer die Glocke erfolgreich gießt und das André seinen Glauben wiederfinden lässt. Das Handwerken im Schlamm, das Klopfen auf das Metall, das alles ist von einer solchen Sinnlichkeit und Fremdheit unfassbare Kraft des Kinos.
Platz 1, Iwans Kindheit, 1962.
Ein Junge in einem sommerlichen Wald. Iwan trinkt aus dem Eimer, mit dem seine Mutter Wasser geholt hat. Der Junge erwacht, nun im Krieg. Iwan, 12 Jahre alt, hat seine gesamte Familie verloren. Er ist einem Nazi-Vernichtungslager entkommen. Für die Rote Armee späht er jetzt die feindlichen Invasoren aus. 1932 geboren, erlebte Tarkowski den Angriff auf die Sowjetunion im gleichen Alter wie seine Filmfigur. Iwans Kindheit zeichnet keinen glorreichen Sowjetmenschen im Kampf gegen die deutschen Invasoren. Bei seinem letzten Auftrag wird Iwan von den Nazis gefasst und erhängt. Und dann, am Ende, eine Traumsequenz wie am Anfang. Wir sehen den Jungen mit seiner kleinen Schwester an einem sonnigen Strand entlanglaufen. Diese Schönheit und Anmut und das Grauen, das in den Kriegsszenen in Iwans Kindheit eingeschrieben ist, diese Dissonanz zwischen beidem, erzeugt eine Wucht, die schwer in Worte zu fassen ist. Meisterwerk eines Antikriegsfilms, der dem Krieg und dem Leid der Menschen ein Gesicht gibt.
Hartwig Tegler mit seinen Top 5 zu Andrei Tarkowski, der am Montag 90 Jahre alt geworden wäre und 1986 im Pariser Exil gestorben ist. Ich bin Susanne Burg.